Ja, Jesus, und wir bitten, dass du jetzt auch dein Wort für uns segnest, Herr, dass wir deine Stimme hören und dass wir sie nicht nur hören, sondern dass wir, ja, dass sie in unser Herz kommt und in unser Herz das tut, wozu es ausgesandt ist, Herr. Wir danken dir für dein Wort, das inspiriert ist durch deinen Geist. Danke, dass wir es lesen können. Und segne uns jetzt beim Lesen, beim Hören, wie es dein Wort sagt. Gesegnet sind die, die das Wort hören, die das Wort lesen, die das Wort hören und die es bewahren. Und ja, schenk du das durch deinen Geist. Amen. Wir sind in Offenbarung Kapitel 1. Johannes schreibt am Anfang, dass er das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Und jetzt geht es tatsächlich los mit etwas, was Johannes gesehen hat, was Gott ihm aufgedeckt hat, was Jesus ihm aufgedeckt hat, die Offenbarung Jesu Christi. Und wie wir am Anfang gesehen haben, vor 2 Wochen, ist die Offenbarung Jesu Christi einerseits das, was Jesus offenbart, aber es ist auch die Offenbarung, die Enthüllung Jesu selbst, dass wir Jesus sehen, wie er ist, dass wir ihn kennenlernen. Und ich weiß nicht, wir leben ganz selbstverständlich damit oder sind uns darüber klar, dass wir Jesus nicht sehen können. Aber für viele Menschen ist das ein Problem. Ich kann Gott nicht sehen. Warum soll ich dann an ihn glauben? Jesus hat gesagt, selig, die nicht sehen und doch glauben. Die Jünger aber, die haben ihn gesehen. Johannes hat ihn gesehen. Im ersten Johannesbrief schreibt er, und ich schreibe euch dies alles von dem, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unseren Händen betastet haben, vom Wort des Lebens. Das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar in unserer Gemeinschaft, ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Johannes ist so voll davon, von dem, was er mit Jesus erlebt hat, dass er, ja, diesen Sohn Gottes gesehen, angefasst, gehört hat, mit ihm Zeit verbracht hat, Gemeinschaft mit ihm gehabt hat. All das gesehen und gehört hat, was wir ja auch lesen dann in den Evangelien. Aber es ist der Sohn Gottes im Fleisch. Es ist der Sohn Gottes als Mensch. Und Paulus schreibt da was Interessantes zu in 2. Korinther 5. Er sagt, Vers 16, wir kennen nun von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wir beurteilen Menschen nicht mehr nach dem Äußeren, nach dem, was sie waren. Wir beurteilen jeden Menschen von dem her, was Christus für ihn getan hat. Wir beurteilen einen Menschen nicht mehr nach weltlichen Maßstäben. Ja, das ist ein stattlicher Mann. Er hat so einen Waschbrettbauch. Er ist so stattlich, er ist 2 Meter groß, er hat solche Muckis, ne? Der hat so eine starke Ausstrahlung. Das ist ein Kerl. Oh, guck dir diese wunderschöne Frau an. Idealmaße. Wow. Paulus sagt, ist nicht mehr. Das zählt nicht. Wir wissen, das ist alles vergänglich. Die Beurteilung von Menschen nach dem Fleisch ist vergänglich. Auch, oh, der ist so begabt, so, der weiß so viel. Der ist so fähig. Der hat einen Doktor. Doktor, Professor. Zählt alles nicht. Auch das Religiöse, weil er hat gesagt, ich bin echt unter meinen Altersgenossen, ich bin der Top of the Tops gewesen, der Profi. Ich kannte alle Gesetze und ich habe sie alle gehalten. Aber Gott kennt mein Herz. Er hat mein Herz durchschaut. Er hat mich durchleuchtet und er hat mich erkannt. Und er hat gesehen, dass das alles Stolz ist, alles Fleisch. Und er hat die Begierde gesehen in meinem Herzen, die ich so mit solcher Anstrengung unterdrückt habe. Aber sie war doch da. Ich konnte sie nicht wegtun. Aber Paulus sagt, wir kennen nun niemanden mehr nach dem Fleisch. Denn die Menschen sind gestorben mit Christus. Jesus ist gestorben als Mensch. Der eine Mensch, der ohne Sünde war. Er ist gestorben für alle Menschen. Und damit kenne ich niemanden mehr nach dem Fleisch, sagt er. Und das ist so stark, Paulus als Evangelist zu sehen. Wenn er die Menschen betrachtet, dann sieht er nicht das, was sie sind, sondern das, was die Erlösung durch Jesus Christus aus ihnen machen wird. Er sieht das, dass sie potenzielle Kinder Gottes sind, die verherrlicht sein werden in Ewigkeit. Die nicht mehr für die Sünde leben, sondern für Gott. Die nicht mehr Diener des Teufels sind, sondern Diener Gottes. Und er sagt dann, er fügt dann hinzu, wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Er hat seine eigene Vorstellung von Christus gehabt. Er hat sich seinen Christus so zurechtgedacht. Das muss ein mächtiger König werden. Es muss ein mächtiger König sein. Und doch kam er in Gestalt des sündigen Fleisches. Aber er ist nicht im Grab geblieben. Er ist nicht am Kreuz geblieben. Das Kreuz ist leer. Wisst ihr, so viele Menschen haben ein Bild von Jesus. Ich denke, es gibt da so zwei starke Bilder. Das eine ist dieser Jesus mit diesem langen weißen Gewand, mit den wallenden Haaren und dem Bart, so, ne, mit diesem göttlichen Gesicht, so, mit den Händen auf irgendeinem Haupte von irgendeinem jungen Menschen irgendwie oder so, ne. Oder das andere Bild ist das, was wir überall in den Kirchen sehen. Jesus am Kreuz, na, mit der Dornenkrone. Nackt und bloß hängt er dort. Gemartert. Fertig gemacht. Aber das Bild, was Johannes uns zeigt, und das ist das Bild, was uns... Es gibt eigentlich nur zwei Bilder, die uns tatsächlich in der Bibel von Jesus gemalt werden. Und es sind beides Male prophetische Zeugnisse, wo Gott uns Jesus vor Augen führt, wo Gott einem Propheten Jesus vor Augen geführt hat. Wir haben in den Evangelien keine einzige Beschreibung, wie Jesus aussah. Ob er groß war oder klein, stattlich oder eher schmächtig. Ob er irgendwie dick oder dünn war. Seine äußerliche Gestalt war völlig nebensächlich. Und eins der Gebote heißt ja, du sollst dir kein Bildnis machen, oder? Und deswegen, kein Bildnis. auch kein Bildnis von Jesus. Und das Bild, was wir in Jesaja 53 lesen, ist, Jesaja sagt, er hatte keine Gestalt. Wir haben weggeschaut. Er war so schlimm. Ich habe ihn gesehen, ne? Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, Jesaja sagt, ich habe ihn gesehen, aber ich habe weggeguckt. Es war so schrecklich, so schlimm, dieser Anblick. Ich konnte es nicht ertragen, ich habe weggeguckt. Er zeigt uns Jesus in seinem Leiden und in seinem Sterben. Und Johannes beschreibt uns jetzt auch Jesus, wie er ihn sieht. Aber diese Beschreibung ist auch etwas, was du nicht fassen kannst. Da wird ja ganz genau beschrieben, wie er aussah. Aber ich sag dir, jedes Bild, was irgendein Künstler davon gemalt hat, ist lächerlich. Wenn du versuchst, das zu malen nach Anleitung, sozusagen, so wie es da steht, erstmal fehlen ganz viele Details. Und zweitens, es sieht komisch aus. Deswegen lass uns mal mit diesem Bild ein bisschen näher befassen und lass uns einfach sehen, okay, wir können Jesus nicht mit unseren leiblichen Augen sehen, sondern er muss uns das geistliche Auge öffnen. Und das steht hier auch, nämlich dass Johannes, wie es hier heißt, in Vers 10, ich war an des Herrn Tag im Geist. Wir können nur mit Hilfe des Heiligen Geistes Jesus wirklich erkennen, begreifen, verstehen. Wir können ihn nur mit dem Augen, mit geistlichen Augen sehen. Und selbst Johannes, der hier jetzt diese Offenbarung hat, diese Aufdeckung, er hat es nur im Geist. Wir fangen aber in Vers 9 an. Und das ist der Anfang letztendlich dieses Schreibens. Das andere war alles Einleitung. Jetzt fängt das Schreiben an die sieben Gemeinden tatsächlich an. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Uns wird hier nicht genau beschrieben, welche Situation das war. Viele hundert Jahre später hat ein Kirchenhistoriker, der Eusebius, geschrieben, dass Johannes hier verbannt worden war zur Zeit des Domitian, Kaiser, der hinter den Christen ziemlich heftig hinterher war, wo es eigentlich die ersten großen Christenverfolgungen auch außerhalb Roms gab, im Römischen Reich. Wir wissen es jetzt nicht genau. Es wird uns von Johannes hier nicht genau beschrieben. Er geht nicht im Einzelnen auf sein Leiden ein. Er geht vielmehr darauf ein, auf seine Beziehung zu den Geschwistern. Und da finde ich es wichtig. Johannes war wahrscheinlich der letzte der Apostel, der noch gelebt hat zu dieser Zeit. Und er nennt sich euer Bruder und Mitteilhaber. In seinen Briefen, im zweiten und dritten Brief, nennt er sich selbst den Ältesten. Und das spricht schon von einer Autorität, von einer besonderen Stellung, die er innehatte, der Älteste. Hier aber nennt er sich Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis. Warum? Weil die Gemeinde unter Druck steht, weil Bedrängnis da ist. Nicht alle in gleichem Maße werden bedrängt und verfolgt, aber Johannes identifiziert sich mit der leidenden Gemeinde, weil er selber leidet. Er sagt, ich bin Mitteilhaber an der Bedrängnis. Ich bin euer Bruder. Und das ist so wichtig, dass wir das bewahren als Kinder Gottes hier, heute, in dieser Zeit. Viele Leute stehen auf und behaupten, sie sind etwas Großes. Viele Leute machen irgendwie eine große Show aus sich selbst und aus ihrem Dienst, aus den Gaben, die Gott ihnen gegeben hat. Aber wir sind Brüder, wir sind Schwestern, wir sind Geschwister. Johannes nennt sich Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis. Das Wort Bedrängnis kommt häufig vor im Neuen Testament. Und ich möchte zwei Stellen oder drei Stellen vorlesen. Die erste Stelle, Johannes 16, Vers 33. Beziehungsweise Vers 32, siehe, es kommt die Stunde und ist gekommen, dass ihr euch zerstreuen werdet, ein jeder in seiner Heimat, und mich allein lassen werdet. Doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Jesus spricht von der Bedrängnis, die auch die Jünger hautnah erleben in der Situation, wo Jesus gefangen wurde. Sie haben sie auch später immer und immer wieder erlebt, die Bedrängnis, der Druck, der da ist, von außen, der Druck, der sich einerseits zeigt in Verführung, Versuchung, Jesus zu verleugnen, der Welt hinterher zu rennen, der Welt zu glauben, das Vertrauen in Jesus zur Seite zu schmeißen, die Treue zu Jesus zu verleugnen. Aber auch diese Bedrängnis und ja, das Leiden, was entsteht, wenn ich mich zu Jesus stelle. Die Leiden, die mir zugefügt werden. Und vielfach in den Jahrhunderten haben Christen gelitten, haben viel Bedrängnis erlebt. Und Jesus sagt es voraus. Er sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Also wenn du in irgendeiner Bedrängnis leben solltest und du bist gleichzeitig ein gläubiger Christ, der Jesus nachfolgt, dann wunder dich nicht. Das ist ganz normal. Dann ärger dich nicht, dann schimpf nicht, dann frag Gott nicht, warum ist das so? Jesus hat es gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Es geht uns so wie unserem Herrn und Meister selbst. Er hatte auch Bedrängnis. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber er tröstet uns und sagt, seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Er ist stärker als die Welt, die uns bedrängt. Er ist der Sieger. Wir können uns an ihn hängen. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Keine Bedrängnis, heißt es auch da, in Römer 8. Eine andere Stelle, die das auch sehr klar ausdrückt, ist Apostelgeschichte 14, 22. Wir lesen ab 21. Als Paulus und Barnabas jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonion und Antiochia zurück. Die Orte, wo sie schon Gemeinden gegründet hatten. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren. Also zu bleiben. Nicht auf eine höhere, neue Stufe des Glaubens zu kommen. Nein, einfach zu bleiben. Im Vertrauen auf Jesus. Und, sagten sie, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Also Johannes sagt, ich bin Mitteilhaber der Bedrängnisse, Mitteilhaber des Königreiches. Paulus sagt es immer wieder, wir werden am Ende die Herrlichkeit Gottes erben, wenn wir mit Christus auch leiden. Wenn wir in der Bedrängnis nicht weichen. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes gehen. Jesus hat es gesagt in dem Gleichnis vom vierfachen Feld. Er sagt, es gibt dieses Feld, wo das Samenkorn reinfällt und ja, es wird mit Begeisterung aufgenommen. Ein Mensch wird Christ, er glaubt an Jesus, er freut sich über seinen Herrn und über die Erlösung, die er ihm gebracht hat. Ja, er freut sich an der Weisung Gottes und an den neuen Weg, den Gott eröffnet hat für ihn. Und dann kommen Bedrängnisse, sagt er, die Dornen. Nee, sind es die Dornen? Nein, es sind die Steine im Acker, ne? Genau. Dann kommt die Sonne, die prallt auf die kleine süße Pflanze. Die Sonne brennt auf die heiße Pflanze. Bedrängnis kommt, sagt Jesus. Und dann fallen sie ab. Paulus hat die Jünger ganz früh gelehrt, die neu zum Glauben gekommenen. Gleich fing es an mit der Lehre, ihr werdet Bedrängnis erleben. Ihr werdet Bedrängnis erleben. Wir sehen es auch, wenn du das Matthäus-Evangelium liest, schon in Kapitel 5 in der Bergpredigt wird dir gesagt, selig, die ihr verfolgt werdet um meines Namens willen. Das, was Paulus aber auch deutlich macht, ist, die Bedrängnisse sind nur eine Durchgangsstation. Das Ziel ist das Reich Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Bedrängnis ist nur eine Durchgangsstation. Jesus sagt uns, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es gibt den Sieg über diese Welt. Paulus sagt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi. Deswegen in Römer 5 ermutigt uns Paulus, Römer 5, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Jetzt sagt er, okay, wir haben den Frieden mit Gott, wir haben die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Wir rühmen uns dieser Hoffnung, wir freuen uns auf den Tag, wenn wir die Herrlichkeit Gottes, in die Herrlichkeit Gottes eingehen. Aber jetzt haben wir Bedrängnisse. Paulus sagt, wir jammern und klagen nicht in diesen Bedrängnissen, sondern wir rühmen uns oder wir freuen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Die Bedrängnis hat ein Ziel, sie hat einen Sinn, sie bewirkt etwas in mir. Sie bewirkt Ausharren, Geduld. Das Ausharren aber Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Hier wird gesprochen davon, von dem Beistand des Heiligen Geistes, den wir empfangen haben. Unseren Tröster, der uns tröstet in den Bedrängnissen. Der uns beisteht durch sein Wort, durch seine Kraft, durch seine Liebe. Jesus weiß, dass wir schwach sind und dass wir den Bedrängnissen nicht Widerstand leisten können. Er hat es den Jüngern gesagt, ihr werdet mich alle verlassen. Ihr werdet es nicht aushalten, diese Bedrängnis. Aber er hat gesagt, wenn ihr jetzt rausgeht als meine Zeugen, ich gebe euch meinen Geist, empfangt den Heiligen Geist, lasst euch stärken von dem Heiligen Geist, sodass ihr meine Zeugen sein könnt. Und wie sind wir Jesu Zeugen? Nicht nur dadurch, dass wir das Evangelium verkünden, nicht nur dadurch, dass wir ihm folgen und in unserem Leben es zulassen, dass er uns in sein Ebenbild verwandelt, sodass wir ein heiliges Leben führen. Nicht nur dadurch, sondern auch durch die Art und Weise, wie wir mit Bedrängnis umgehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie wir Zeugen von Jesus sind. Johannes ist Teilhaber dieser Bedrängnis. Er ist nicht abgehoben, ein Bischof, der irgendwie in seiner Luxusvilla sitzt, in seinem Luxussitz, ne, wie der Bischof von Limburg, so, ne, und irgendwie sich das heiße Wasser in seine goldene Badewanne einlässt, sondern er ist Mitteilhaber. Er ist dort auf Patmos, auf dieser steinigen kargen Insel. Er macht da nicht einen Wellnessurlaub und einen Badeurlaub, sondern er hat Teil. Entweder ist er selbst, es gibt einen Bericht, auch da wissen wir nicht genau, ob das zuverlässig ist, aber er soll noch im hohen Alter wahrscheinlich da im Steinbruch gearbeitet haben. Mitteilhaber in der Bedrängnis zu sein, heißt einerseits eben auch diese Leiden und diese Bedrängnis selbst zu erleben. Aber es heißt auch, teilzunehmen an den Bedrängnissen von anderen. Du bist vielleicht selbst bedrängt, dann will Jesus dich stärken, durch seinen Geist dorthin durchzukommen, dass du ausharrst. Aber er gibt uns auch durch seinen Geist geleitet Menschen an die Seite, Geschwister an die Seite, die uns trösten, die uns ermutigen, die uns beistehen, die uns tragen. Wenn Menschen im Gefängnis sitzen, Menschen, die dorthin kommen zu Besuch, die Briefe schreiben, Ermutigung, die beten. Wenn du im Gefängnis sitzt, Paulus saß im Gefängnis in Philippi, er sagt, ich freue mich so, dass ihr Teilhaber meiner Bedrängnis geworden seid. Und wie haben sie es gemacht? Dadurch, dass sie einen Bruder geschickt haben, der dann eine Gabe Geld auch rübergeschickt hat. Ja, Geld brauchst du auch, wenn du im Bedrängnis bist. Teilhaber zu sein, der Bedrängnis, heißt nicht immer unbedingt selber persönlich betroffen, sondern Mitleid zu haben mit meinem Bruder, mit meiner Schwester, der in Bedrängnis ist, und teilzunehmen, indem ich meine Kraft, meine Zeit, meine Liebe, meine Möglichkeiten, das, was Gott mir gibt, einsetze für diese Person. Okay, oh Mann, ich brauche wieder so viel Zeit. Jetzt geht Johannes über zu dem, was er erlebt hat. Ich war an des Herrn Tag, also an unserem Sonntag. Des Herrn Tag ist eigentlich schöner, der Tag des Herrn, der Tag, an dem er auferstanden ist. Ich war im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie von einer Posaune. Das Erste, was Johannes wahrnimmt, ist nicht etwas, was er sieht, sondern etwas, was er hört. Und diese laute Stimme, wie von einer Posaune, das Wort, was hier steht, Posaune, ist halt so ein Blechblasinstrument. Es wird aber im Griechischen auch verwendet zur Übersetzung des hebräischen Wortes Shofar. Das ist das Widderhorn, was häufig vorkommt im Alten Testament. Und ganz besonders auch an einer Stelle, wo Gottes Stimme für das Volk Israel hörbar geworden ist. Das kann man lesen in 2. Mose 19 und 20. Ich lese mal ab Vers 18 von Kapitel 20. Gott spricht zu seinem Volk ganz direkt. Er wollte das auch. Er wollte, dass das Volk die Stimme Gottes, seine Stimme hört. Er begegnet ihnen auf dem Berg Sinai, auf dem Berg Horeb, und gibt ihnen die 10 Gebote. Und Vers 18 von Kapitel 20 steht, das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall, oder besser müsste man sagen, dass den Ton des Schofars und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Dieser Schall hat sie so erschüttert bis ins Mark hinein, dass sie gesagt haben, oh, das soll aufhören. Wir können das nicht anhören. Das macht uns Angst, wir sterben. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, denn nur um euch zu prüfen ist Gott gekommen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. So blieb denn das Volk von Ferne stehen, Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Sie hören diese erschreckende Stimme, diese laute Stimme. Aber Mose sagt, fürchtet euch nicht. Nicht in der Weise, dass ihr weglauft, dass ihr nichts mehr mit diesem Gott zu tun haben wollt. Fürchtet ihn aber auf die Weise, dass ihr ihn ernst nehmt, dass es euch vor Augen, im Herzen ist. Diese große Begegnung mit diesem großen, mächtigen Gott, die Offenbarung seiner Stimme, die nicht zu ertragen ist. Also die Stimme von Jesus, die Johannes hier hört, das ist die Stimme Gottes. So wie wir es jetzt schon die ganze Zeit gesehen haben. Johannes macht uns deutlich, Jesus, das ist der mächtige Gott. Sie sind identisch, sie sind eins. Die mächtige Stimme oder die laute Stimme wie von einer Posaune, die wird uns noch mehrmals begegnen in diesem Buch. Die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Über die sieben Gemeinden haben wir schon gesprochen. Johannes soll das, was er sieht, aufschreiben in ein Buch und es den Gemeinden senden. Nicht alles, was wir sehen, nicht jede Offenbarung, die wir von Gott haben, ist dazu gedacht, dass sie aufgeschrieben und weitergegeben wird. Es gibt Dinge, die Gott dir zeigt, ganz persönlich, in einer Offenbarung, in einem Traum oder in einer Vision, die für dich sind. Paulus zum Beispiel berichtet darüber, in 2. Korinther 12 kann man das lesen. Er erzählt davon einer unglaublichen Offenbarung, die er erlebt hat, aber er sagt, ich rede nicht darüber. Er hatte nicht den Auftrag dazu, das aufzuschreiben und weiterzugeben. Und deswegen hat er nicht drüber geredet. Warum? Weil er gesagt hat, ich will mich nicht überheben. Ich will nicht mich mit etwas brüsten, was Menschen nicht an mir sehen und erleben. Ich will mich nicht mit dieser Offenbarung schmücken wie mit einer Feder. Das ist etwas, was Gott mir gegeben hat. Aber nicht, um damit zu prahlen oder irgendwas daraus zu machen. Johannes aber hat den klaren Auftrag, schreib es auf in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden. Es war eine Offenbarung, die nicht für Johannes nur alleine war, sondern für alle. Später sagt er am Ende des Buches, versiegle diese Offenbarung nicht. Die Menschen sollen das lesen. Vers 12, ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor, und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Das ist das, was Johannes gesehen hat. Das Erste, was er sieht, sind die sieben goldenen Leuchter. Später wird uns gesagt, dass es die sieben Gemeinden sind. Das ist ein Bild. Diese sieben Leuchter sind ein Bild, ein Symbol. Und es ist interessant, weil Jesus hier mit diesem Gewand und dem Brustgürtel, diesem goldenen Brustgürtel, er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Priester. Und der Priester, der zwischen diesen Leuchtern wandelt, uns wird gesagt, das können sich alle aufschreiben, die mal ein bisschen studieren wollen, in 3. Mose 24 kann man lesen, dass die Priester die Aufgabe hatten, sich um den Leuchter im Tempel zu kümmern, den siebenarmigen Leuchter. Hier ist es nicht ein siebenarmiger Leuchter, sondern sieben verschiedene Leuchter. Aber der Bezug ist auf jeden Fall da. Der siebenarmige Leuchter, das eine Volk Israel mit den sieben Leuchten da drauf. Hier sind es sieben verschiedene Leuchter, das heißt die Nationen. Und das Licht, das leuchtet, der Leuchter selbst leuchtet nicht. Er ist nur der Ständer sozusagen für das Licht. Das Licht leuchtet, wenn du Öl in die Lampe reintust und Feuer. Und die Priester, sie mussten immer darauf achten, dass die Lampe immer leuchtet. Sie sollte immer leuchten, Tag und Nacht. Sollte immer, und sie mussten deswegen immer Öl nachkippen. Und das ist ein Symbol, ein klares, deutliches Symbol dafür. Jesus inmitten der Leuchter, er wandelt zwischen den Leuchtern. Und was macht er? Er gießt Öl nach. Er gießt Öl ins Feuer. Er ist dazu da, um die Gemeinden zu pflegen, um die Gemeinden, ja auch, der Docht musste immer wieder geschnitten werden, gekürzt werden. Ne? Sonst, wenn du so einen Docht hast, der irgendwie ne, so verbrannt, der rußt dann sehr stark und so. Ne? Also es musste beschnitten werden. Jesus als der Priester inmitten der Gemeinden, er pflegt die Gemeinden und er bringt oder er macht alles, damit das Licht leuchtet. Das Licht, was er hineingelegt hat. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Na, das Licht ist angezündet, damit es auf den Leuchter gestellt wird, damit alle das sehen. Und er ist inmitten dieser Leuchter gleich einem Menschensohn. Das bezieht sich natürlich auf den Titel der Sohn des Menschen, wie er in Daniel Kapitel 7, Vers 13 genannt ist. Und diesen Titel, den Jesus auch selber immer wieder auf sich angewandt hat. Seine Gestalt ist wie ein Mensch. Er hat tatsächlich eine leibliche Gestalt, dieser auferstandene, verherrlichte Herr. Bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Wie gesagt, vergleichbar mit einem Priestergewand. Es ist kein Gewand zum Arbeiten, es ist das Gewand eines Herrschenden. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Das ist das Erste. Er schaut also Jesus an, er sieht sein Gewand, er schaut runter zu den Füßen, er sieht, das Gewand geht runter bis zu den Füßen, dann guckt er aber wieder nach oben und dann sieht er die Haare, die weißen wollenen oder die weißen Haare wie Schnee. Und wenn ihr schon mal, also wir haben ja nicht so oft Schnee, ne? Aber wenn ihr mal im Harz wart im Winter und da so richtig Schnee war und dann die Sonne richtig geleuchtet hat, und das sagt uns Johannes ja am Schluss, dass sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Wenn dann auf diesen Schnee die Sonne prallt, du kannst ja gar nicht raufgucken, so hell ist das. Dieses weiße Haar, es spricht von Alter. Das ist wirklich wie ein alter Mann. Er hat weißes Haar. Und das ist verbunden in der damaligen Gesellschaft, zur Zeit Johannes, war das nichts, worüber man sich geschämt hat oder so. Na, heute, na, wenn jemand weiße Haare kriegt, die Frauen ganz besonders gerne, na, die färben das gerne. Ah, oh, so weiße Haare, das sieht ja nicht so schön aus. Na. Möchte gerne lieber, ne? Weißes Haar, das war ein Ehrenzeichen. Man hat das weiße Haar mit Stolz getragen. Das sprach von der Lebenserfahrung, von der Weisheit. Also hier die weißen Haare als Zeichen der Weisheit, der Reinheit auch. Weiß als Farbe der Reinheit. Was haben wir hier noch? Seine Augen wie eine Feuerflamme. Und das ist eben nicht nur so rot glühende Augen so, sondern ich glaube, dass Johannes das wirklich so als Feuerflamme, ne, auch empfunden hat. Dieses Bild, was er da vor Augen führt, es sind einfach nur äußere Beschreibungen, aber das ist ein lebendiger Gott, der ihm da begegnet. Der lebendige, auferstandene Herr. Und diese Bilder, sie haben Symbolkraft, sie versuchen etwas deutlich zu machen. Und diese Feuerflamme, es ist diese Intensität seines Blickes. Und die Feuerflamme, sie spricht von dem Prüfen, von dem Durchdringen, Durchleuchten. Er sieht alles. Er durchleuchtet alles. Du kannst seinem Blick nicht entrinnen. Und es wird geprüft. Dein Leben wird durchleuchtet und geprüft. Wie das Metall geprüft wird, verbrannt wird. Paulus spricht davon. Unsere Werke werden im Feuer erfunden werden, geprüft werden. Und das, was nur Holz und Stroh ist, das wird verbrennen. Damit das Wertvolle am Ende übrig bleibt. Und seine Füße gleich glänzendem Erz. Er schaut, ne, in die Augen, und weil er nicht in die Augen mehr schauen kann, guckt er runter auf die Füße, der Johannes. Er sieht die Füße, die glühen. Ja, da ist diese ganze Hitze noch zu sehen, aber es ist glänzendes Erz. Das heißt, es ist geläutertes Erz. Das spricht auch wieder von der Reinheit Jesu, die aber im Feuer geläutert wurde. Und er ist durch das Feuer gegangen. Und seine Stimme wie Rauschen vieler Wasser, da musst du dir so einen riesigen Wasserfall vorstellen. Ich war mal im Yellowstone Park, gibt es so einen riesigen Wasserfall. Und da rauschen diese Wasser runter, irgendwie 100 Meter in die Tiefe. Ne? Und das ist ein Getöse, das ist unglaublich. Du verstehst kein Wort. Wenn du direkt da dran stehst, du verstehst kein Wort. Also dieses Rauschen vieler Wasser, es drückt nochmal diese Macht und diese Gewalt seiner Stimme aus. Es ist also nicht nur etwas, was Johannes sitzt da und er schaut sich da irgendwie nett so eine Figur an. So, das ist irgendwie, wenn du dieses Bild malst, ne, dann hast du da so ein Bild und du siehst irgendwie eine Figur mit den und den Attributen. Aber es ist ein Erlebnis, eine tief schockierende Erfahrung, die er da macht. Wie er Jesus begegnet, seiner Macht, seiner Herrlichkeit. Und das ist seine Stimme. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Auch das muss man sich so vorstellen. Ne, der hat nicht einfach nur ein Schwert so zwischen den Zähnen gehabt irgendwie, sondern das ist die Stimme, die da spricht zu ihm, die ist so schneidend. Die schneidet hinein. Die ist scharf. Sie trennt das Gute und das Böse. Es wird glasklar getrennt. Das Schwert, das Wort Gottes, was aus seinem Mund hervorkommt. Und sein Angesicht, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und das ist etwas, wie gesagt, das kannst du gar nicht darstellen in so einem Bild. Denn diese Gewalt, die die Sonne hat, wenn du kannst sie nicht angucken. Keiner von uns kann das mit offenen Augen in die Sonne gucken. Es geht nicht. Du musst weggucken. Und genau das ist es, was hier passiert. Er kann es nicht aushalten, dieses Leuchten, diese leuchtende Kraft der Sonne, die ihm ins Gesicht strahlt. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Also das ganze Geschehen ist nicht irgendwie, er sitzt da und guckt sich den so ganz gemütlich an und so. Nein, das ist in einem Moment erfasst er all das und fällt zu Boden. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Und das kennt Johannes. Das hat er auf dem Berg erlebt. Als sie ihn auch gesehen haben in seiner Herrlichkeit, verherrlicht auf dem Berg der Verklärung, wo er auch sein Angesicht gestrahlt hat wie die Sonne und sie völlig verwirrt waren. Auch da hat er gesagt, fürchtet euch nicht. Er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Das ist sein Wesen, sein Charakter. Trotz seiner Macht und Herrlichkeit ist er volle Gnade und Barmherzigkeit und ermutigt und stärkt uns. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist der Erste und der Letzte. Wie wir letztes Mal gesehen haben, das A und O, der Anfang und das Ende. Er umgibt uns, er ist der Lebendige. Ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Er hat die Schlüssel des Totenreiches. Er ist der Herr über alle Toten. Es ist nicht der Teufel, sondern Jesus ist der Herr. Er hat den Tod überwunden und er hat die Macht. Die Schlüssel, die Gewalt über den Tod. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Und das ist hier ein ganz wichtiger Schlüsselvers in Vers 19 für das ganze Buch. Schreibe nun, er wiederholt also seinen Befehl zu schreiben oder sein Gebot, schreibe das auf. Schreibe nun, was du gesehen hast, und das ist das, was hier wir gerade gelesen haben, also das, was schon Vergangenheit ist, schreibe auf, was du gesehen hast, schreibe, was ist, und das werden wir sehen in Kapitel 2 und 3, die schreiben an die Gemeinden, die Zeit der Gemeinde, jetzt in dieser Zeit, und was nach diesem geschehen wird. Und das spricht eindeutig und ganz klar von etwas, was noch kommen wird, eine Zukunft. Johannes schreibt also über Dinge, die in dem Moment, wo er sie geschrieben hat und an die Gemeinden weitergegeben hat, noch nicht eingetreten waren. Über zukünftige Dinge. Und das lesen wir dann in Kapitel 4, Vers 1. Da sagt er nämlich, ich werde dir jetzt zeigen, was nach diesem geschehen muss. Er greift also diese Formulierung ganz klar wieder auf. Diese drei Punkte, Kapitel 1, das, was er gesehen hat, nämlich die Erscheinung des auferstandenen, des verherrlichten Herrn. Dann das, was ist, das Wort Gottes an die Gemeinden. Und dann das, was geschehen wird. Ab Kapitel 4. Vers 20, was das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast und die sieben goldenen Leuchter betrifft, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Jetzt ist die Frage, was ist mit diesen Engeln gemeint? Da gibt es unterschiedliche Auslegungen zu. Da sind sich die Ausleger nicht einig. Manche sagen, es geht hier tatsächlich um ein geistliches Wesen, was für diese Gemeinde zuständig ist, der Engel der Gemeinde. Die sieben Sendschreiben sind jeweils an die Engel gerichtet. Ich glaube eher, dass mit den Engeln tatsächlich eher gemeint ist das Wort, was es auch bedeuten kann, das Wort Angelos heißt auch Bote, einfach Bote. Und das kann damit auch gemeint sein, ein Botschafter. Einer, der die Botschaft Gottes ausrichtet. Das heißt, der Pastor oder der Gesandte der Gemeinde, der Missionar der Gemeinde, der die Botschaft, die Johannes ihm versendet, dann der Gemeinde vorliest, überbringt. Insofern könnte man vielleicht auch eher hier der Bote der sieben, oder die Boten der sieben Gemeinden. Und sie sind in der Hand, in der rechten Hand Jesu. Er hat sie in der Hand. So hat er uns in seiner Hand. So will er auch die Leiter und diejenigen, die Botschaften aus, die Botschaft Gottes weitergeben, die Missionare, er hat sie in seiner Hand. Sie sind nicht von ihm losgelöst. Es sind Sterne, aber gegenüber der Sonne verblassen sie vollständig. Er hat sie in seiner Hand, die sieben Boten, die sieben Leiter oder die sieben Verkündiger der sieben Gemeinden. Jesus offenbart sich uns. Er will sich auch uns offenbaren. Und das, was Johannes hier gesehen und gehört hat, er teilt es uns mit. Wie gesagt, das im ersten Johannesbrief haben wir gelesen, das teile ich euch mit, damit ihr Anteil habt an meiner Freude, an unserer Freude. Ich glaube, dass Johannes uns das hier geschrieben hat, um uns Anteil zu geben an der Gottesfurcht, an der Furcht vor unserem Herrn, an der Ehrfurcht, die wir haben sollten. Er ist der mächtige Herr. Sein Wort hat Kraft. Sein Angesicht ist so leuchtend schön. Er ist herrlich. Er ist anbetungswürdig. Aber auch das teilt er uns mit, dass er für uns ist, nicht gegen uns. Und das ist so tröstlich, dass wir diese Gewissheit haben. Dieser mächtige Herr, er ist nicht gegen uns, er ist für uns. Fürchte dich nicht. Ich habe die Macht, ich habe die Gewalt, ich bin der Erste und der Letzte. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir dich so sehen dürfen in deinem Wort, als den mächtigen Herrn. Und ja, mit Johannes müssen wir sagen, wir vergehen. Wie sollen wir dir jemals begegnen? Aber Johannes sagt auch, dass wir am Ende dich schauen werden, dass wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Und dann werden wir sogar verwandelt in dasselbe Bild, Herr. Das ist unfassbar. Wir danken dir, dass du uns das errungen hast am Kreuz von Golgatha, dass du in die tiefsten Tiefen gegangen bist und ja, dass du dich hast erniedrigen lassen bis zum Tod am Kreuz. Darum bist du auch erhöht worden. Und Gott hat dir den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass sich in dem Namen Jesu beugen, jedes Knie, im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Dass alle Zungen bekennen, dass Jesus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Herr, so wollen wir dich bekennen als unseren Herrn und Retter. Wenn wir auch das Mahl jetzt nehmen, so wollen wir es in Ehrfurcht tun. Du hast dein Leben für uns gegeben, damit wir nicht vergehen, damit wir nicht sterben, damit wir nicht verloren gehen, sondern dass wir Anteil haben an deinem Reich. Dank sei dir, Herr.